Kommt näher, ihr müsst nicht länger Abstand halten. Hier in der Futterkrippe liegt Gottes Sohn. Und ihr dürft zu ihm kommen, so wie ihr seid. Diese Einladung Marias, die galt zwar zunächst den Weisen, aber wie wir in diesem Stück gerade gesehen haben, gilt sie allen Menschen, auch uns. Denn diese Einladung, die Maria hier ausspricht, die spricht dieses Kind, Jesus selbst, auch aus. Das ist der Grund, warum er auf diese Welt gekommen ist, damit wir zu ihm kommen können, so wie wir sind. Denn das war vorher nicht möglich. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um den Abstand zwischen uns und Gott zu überbrücken. Und deshalb müssen wir keinen Abstand mehr halten. Jesus hat selbst einmal über sich gesagt, und wir haben diesen Vers auch schon gerade in diesem Theaterstück gehört. Wir finden ihn in Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was sagt Jesus hier? Zunächst gibt er uns den Grund für sein Kommen. Den Grund, warum er als kleines Kind in dieser Krippe lag und Mensch wurde. Der Grund dafür ist Gottes Liebe zur Welt. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Warum liebte Gott diese Welt? Wenn wir Dinge oder Personen lieben, dann ja vor allem deshalb, weil wir an ihnen irgendwie besonders tolle Eigenschaften erkennen. Wir lieben unseren Partner, weil er aus unserer Sicht liebenswert ist. Und weil wir deshalb mit ihm oder mit ihr Zeit verbringen möchten. Wir sehen das Schöne, das Tolle an unserem Gegenüber, und das löst in uns zunächst eine Faszination und dann irgendwann eine Entscheidung für den anderen aus. Liebe. Aber die Liebe, die Gott für die Welt empfindet, die ist damit nur bedingt vergleichbar. Denn Jesus sagt in unserem Vers nicht, dass Gott die Welt liebt, weil in ihr so viel Schönes und Gutes ist. Wenn im Johannesevangelium von der Welt die Rede ist, dann hat diese Welt vor allem eine Eigenschaft. Es ist eine Welt, die Gott nicht kennt und nichts von ihm wissen möchte. Eine Welt, die fern von Gott ist und damit fern von dem, der das Leben gibt. Jesus macht ja weiter in unserem Vers klar, dass jeder in dieser Welt verloren ist, wenn er nicht an ihn glaubt. Gott zeigt seine Liebe dieser Welt also nicht, weil sie so schön oder so gut ist. Gottes Liebe zu dieser Welt entspringt nicht aus dem, was diese Welt ist. Gottes Liebe zu dieser Welt entspringt aus ihm selbst, weil er selbst die Liebe ist. Weil er Verlorenes nicht verloren lassen, sondern retten möchte. Gott sieht, dass diese Welt ihn nicht kennt und ein Leben ohne ihn lebt. Und er sieht die schlimmen Konsequenzen, die das hat. Und während wir ja uns oft an Berichte über Katastrophen oder Anschläge oder Verbrechen gewöhnen, wenn wir sie zum Beispiel in der Tagesschau sehen, und immer mehr abstumpfen, tut Gott das nicht. Er kann nicht tatenlos zusehen. Diese Welt, die ist ihm wichtig. Denn es ist seine Welt. Er ist der Chef, wie wir es eben in dem Anspiel gesehen haben und gehört haben. Er hat sich all das hier ausgedacht, was wir um uns herum sehen. Und er hat sich auch uns, er hat sich dich ausgedacht. Er ist unser Schöpfer. Und weil er weiß, wie wunderbar wir von ihm eigentlich gemacht sind, tut es ihm unglaublich weh, dass wir so kaputt sind. Überall hören wir ja davon, dass die Schöpfung leidet, dass wir die Natur immer mehr zerstören. Und es gibt inzwischen viele Menschen, vielleicht gehörst du auch dazu, die das bewegt und die deswegen auf die Straßen gehen. Und auch wenn davon vieles bestimmt gut ist und durchaus auch dem Auftrag Gottes entspricht, dass wir die Schöpfung bewahren sollen, lässt uns der größte Zerfall von Gottes Schöpfung doch leider oft kalt. Es ist der Zerfall der Menschen, unser Zerfall. So sehr unsere Sinne gerade ja durch die unterschiedlichsten Kanäle dafür geschärft werden, was wir unserer Umwelt alles antun, so wenig haben wir einen Blick dafür, was wir uns selbst antun und wie kaputt wir sind. Wir sehen uns nach Annahme, nach Liebe, nach Treue und nach einem Leben, das zu uns passt. Aber oft scheinen wir das nicht zu finden. Wir probieren so vieles aus und verlieren uns in Filmen, in Serien, in irgendwelchen Hobbys, in der Arbeit oder in Beziehungen. Wir bauen uns eine Scheinwelt auf und irgendwann wachen wir auf und merken, dass wir kaputt sind. Und dann bekommen wir ein Gespür dafür, in welchem Zustand wir wirklich sind. Während wir mit dem Blick auf die Natur immer wieder hören, dass ja sich in so und so vielen Jahren etwas ändern muss, damit die schlimmsten Konsequenzen eingedämmt werden können, ist das Urteil für unseren Zerfall viel verheerender. Es lautet, wir sind verloren und wir können nichts mehr tun, um diesen Zustand aufzuheben. Es ist vorbei. Es gibt keine Frist mehr. Aber während wir nichts tun können, kann Gott das tun. Denn er ist der Chef. Und er sieht unseren Zustand und das lässt ihn nicht kalt. Weil wir so kaputt und so verloren sind, schickt Gott uns einen Retter, eine Hoffnung, seinen Sohn Jesus Christus. Dieses Kind in der Krippe ist der große Liebesbeweis Gottes an die verlorene Welt, an uns verlorene Menschen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Oder in einer anderen Übersetzung, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Dieses Kind in der Krippe ist der große Liebesbeweis Gottes an dich. Weil Gott von unserer Verlorenheit bewegt ist, lässt er seinen einzigen Sohn Teil dieser verlorenen Welt werden. Er zeigt dieser Welt an dem Leben seines Sohnes, wer er ist und wie er über uns Menschen denkt. Und durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes macht er es möglich, dass wir aus dieser Verlorenheit herausgerettet werden. Jesus sagt, dass das, was er uns ermöglicht hat, das ewige Leben ist. Und damit sagt er uns zunächst das Offensichtliche. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um das größte Problem unseres Lebens zu lösen, den Tod. Durch Jesus ist der Tod auf dieser Erde für diejenigen, die an ihn glauben, nicht das Ende. Es ist der Anfang eines Lebens, das nicht mehr aufhört. Aber das für sich ist noch nicht die echte, noch nicht die beste Nachricht, die Jesus uns bringt. Denn wahrscheinlich für die meisten Menschen auf dieser Erde wäre ein nie endendes Leben in der Art und Weise, wie sie es jetzt führen, keine Hoffnung, sondern der absolute Horror. Vielleicht auch für dich. Wenn Jesus vom ewigen Leben spricht, dann spricht er immer auch von einem Leben mit einer ganz neuen Qualität. Jesus hat uns gezeigt, dass ein Leben in seiner Gemeinschaft und in der Gemeinschaft mit seinem Vater das einzige Leben ist, in dem wir echte Treue, echte Vergebung und echte Liebe finden. Es ist ein Leben, das man wirklich erst Leben nennen kann. An diesem Leben, da können wir jetzt schon Anteil haben. Aber in seiner Vollkommenheit werden wir es erst in der Ewigkeit bei Gott erleben. Dass Jesus dieses Leben ist, hat er immer wieder deutlich gemacht. Immer wieder hat er sich als Spender von wahrem Leben vorgestellt. Er sagte, denkt daran, wie lebendig ihr euch fühlt, wenn ihr nach langer Zeit und bei großer Hitze frisches und kühles Wasser trinkt. Oder wenn ihr mit großem Hunger frisches Brot esst, vielleicht sogar ein Butterbrot. Denkt dran, wie gestärkt und lebendig ihr euch danach fühlt. Das ist nichts im Vergleich zu dem Leben, das ich euch gebe. Bei mir findet ihr Wasser, das in euch zu einer Quelle wird. Es stillt euren Durst nicht nur vorübergehend, sondern ihr müsst nie mehr Durst haben. Bei mir findet ihr ein Brot, das euch nie mehr hungern lässt. Das Leben, das Jesus uns anbietet, ist ewig. Es ist aber auch ein Leben von einer ganz neuen, ganz anderen Qualität. Waren wir zuvor in der Welt, die ausmachte, dass sie Gott nicht kennt, machte das ewige Leben nun aus, dass wir Gott selbst kennen können. Wir kennen den, der dieses bessere, besondere Brot und Wasser gibt. In Johannes 17 erklärt Jesus, das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Gott zu kennen heißt nicht, mehr Informationen über ihn zu haben, die Bibel besser zu kennen. Es meint, mit ihm das Leben zu teilen, eine persönliche Beziehung mit ihm zu führen und dadurch ein Gespür dafür zu bekommen, wie er über mein Leben denkt und was er darin tut. Es ist ein Leben, in dem Gott einen ganz aktiven Part einnimmt, in dem ich ihm vertraue und merke, wie er in meinem Leben aktiv ist. Es ist ein Leben, in dem ich nicht nur weiß, dass er das Wasser und Brot ist, sondern in dem ich auch von diesem Wasser und von diesem Brot lebe. Dieses Leben in Gemeinschaft mit Gott ist ein Leben, das man in Ewigkeit genießen kann. Eigentlich ist das wirklich erst Leben. Gott selbst kam also in unsere verlorene Welt und ermöglichte uns durch Jesus ewiges, echtes Leben. Das ist der große Liebesbeweis, den Gott uns erwiesen hat und den wir heute mit der Geburt Jesu feiern. Das ist der große Rettungsplan Gottes für die verlorene Welt. Der große Rettungsplan für uns verlorene Menschen. Aber wie wir auch schon in diesem Theaterstück gerade gesehen haben, dieses Angebot der Rettung und des Lebens, das Jesus uns da macht, es ist ein Angebot, das wir annehmen oder ablehnen können. Jesus hat selbst gesagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was Glauben heißt, hat uns ja ziemlich gut gerade der Herr Fromm erklärt. Es heißt, Gott zu vertrauen und sich ganz auf ihn zu verlassen. Und ich denke, das ist die große Herausforderung, vor der wir alle immer wieder stehen. Egal, ob wir nun Jesus schon lange kennen oder du heute zum ersten Mal so richtig verstehst, warum er auf diese Welt gekommen ist. Jesus fordert uns auf, dass wir darauf vertrauen, dass seine Worte wahr sind. Dass er wirklich unser Retter und das lebendige Wasser ist. Und er fordert nicht weniger, als dass wir uns in allen Bereichen unseres Lebens auf ihn verlassen. Jesus hat sein Leben für uns gegeben am Kreuz, damit die Sünde uns nicht mehr daran hindert, zu Gott zu kommen. Aber wenn wir das tun möchten, dann müssen wir auch bereit sein, unser Leben für dieses Kind in der Krippe zu geben. Und das ist oft gar nicht so einfach. Im Theaterstück haben wir das gerade gesehen und konnten das, glaube ich, auch ziemlich gut spüren. Wir haben gesehen, wie Gott viel von uns Menschen fordern kann. Maria musste das erleben. Und wir haben auch gesehen, dass Gottes Plan zur Rettung der Welt oft, ja vielleicht gar nicht zunächst mit meinem Plan übereinstimmt. Die Weisen merken, dass sie sich nicht auf ihren Verstand verlassen können. Und Josef hat sich seine Familienplanung mit Sicherheit auch anders vorgestellt. Die Regisseurin und der Schauspieler und die Schauspieler hatten alle möglichen Vorstellungen von Gott, den Engeln und wie diese Geschichte sein sollte, die vor hunderten Jahren geschehen ist. Und so geht es ja auch uns. Wir haben alle möglichen Pläne für unser Leben, alle möglichen Vorstellungen von Gott. Aber das heißt nicht, dass das auch Gottes Pläne sind oder dass Gott so ist. Das Entscheidende, das am Ende alle in dem Stück tun, ist, dass sie ihre Pläne und Vorstellungen, sogar diesen Film, beiseite legen und auf den sehen, um den es eigentlich geht. Sie sehen auf dieses Kind in der Krippe, auf Jesus, unseren Retter und unsere Hoffnung. An Jesus zu glauben, heißt genau das. Auf Jesus zu sehen und zu schauen, wer er ist und was er getan hat. Und dann meinen eigenen Plan und meine Vorstellungen von Gott beiseite zu legen und ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen, dass seine Worte wahr sind und sein Plan ein Plan der Rettung und des echten Lebens ist. Es ist schon bezeichnend, dass heute gerade an diesem Tag so viele Dinge um uns herum sind und es so viele Dinge gibt, auf die wir unseren Blick richten können. Wie schnell verlieren wir dabei das schönste und das kostbarste Geschenk aus unserem Blick? Dieses kleine Kind in der Krippe. Jesus, unsere Hoffnung und unser Retter. Ich möchte dich zum Abschluss mit den Worten Marias aus diesem Stück nochmal einladen. Komm doch näher. Du musst nicht ängstlich Abstand halten. Hier in der Futterkrippe liegt Gottes Sohn. Und du darfst so zu ihm kommen, wie du bist. In 1. Johannes 4, Vers 9, da schreibt Johannes: Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. In diesem kleinen Kind finden wir echtes, ewiges Leben. Ein Leben von einer ganz neuen, ganz anderen Qualität. Und Jesus lädt dich ein, zum ersten Mal oder wieder neu, ihm dein Leben zu übergeben und sein Leben in dir Wirklichkeit werden zu lassen. Auf ihn zu schauen, dich auf ihn zu verlassen und ihm zu glauben. Bei diesem Kind in der Krippe wirst du das Leben finden. Amen. Wenn wir das tun, dann haben wir heute einen echten Grund, um uns zu freuen und fröhlich zu sein. Und diese Freude, die möchten wir nun auch mit dem nächsten und letzten Lied für heute ausdrücken. Und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Das Lied heißt O du Fröhliche.